Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth und dem vierten Spieltag in der Gruppenphase der Fußball-Europa League. Momentan spielen zwei deutsche Mannschaften, Wolfsburg gegen Genk und Mönchengladbach gegen Rom. Wolfsburg liegt mit 1:3 gegen Genk hinten, im anderen Spiel steht es 1:1. Wir schalten deshalb jetzt live nach Mönchengladbach zu Holger Dahl. Es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit.
So vorhanden, wie das bei einer anderen Spitzenmannschaft in der Bundesliga vielleicht der Fall wäre, mit einem tieferen Kader, der eher auf Verletzungen reagieren kann, wie in der ersten Halbzeit, als Toni Janschke sich an den hinteren Oberschenkelgriff und schon sehr früh, nämlich in der 27. Spielminute, ausgetauscht werden musste. Die Tiefe im Kader, die kann bei Borussia Mönchengladbach gar nicht so vorhanden sein wie bei einem FC Bayern München oder wie bei Borussia Dortmund. Aber sie sind Tabellenführer in der Bundesliga und treffen hier auf den Dritten der Serie A, der dort die letzten drei Spiele gewonnen hat, unter anderem gegen den AC Mailand, Udinese und Neapel. Also es ist schon auch eine europäische Spitzenmannschaft. Freistoß wird jetzt kurz ausgeführt von der Borussia, landet bei Jonas Hofmann, der spielt ihn dann an die Strafraumgrenze. Er soll sich Kopfballverlängerung geben von Benze Baini, klappt auch. Ball ist auf dem linken Flügel, Thuram spielt ihn rein in den 16er, Kopfballtor! Ist da mit dem Kopf und macht das 2:1. Wieder ein spätes Tor von Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom im Hinspiel. Da war es ein Elfmeter und jetzt ist es ein Kopfballtor aus kurzer Distanz. Und jetzt schleicht der Schiedsrichter dann langsam rüber zu den Gladbachern, die vor den eigenen Fans feiern. Was ist das für eine Entwicklung in diesem Spiel? Gladbach war schon ein kleines bisschen am Boden und ist jetzt also wieder zurückgekommen. In der vierten Minute der Nachspielzeit macht Markus Thuram das 2:1 und der Borussia-Park, der rastet aus. Und Markus Thuram, der hat sich das Trikot ausgezogen zum Jubeln und sieht dafür jetzt die gelbe Karte. Und unten gibt es auch noch gelbe Karten für Ersatzspieler, die da mitgefeiert haben. Christoph Kramer ist da dabei gewesen. Gleich zwei Ersatzspieler sehen die gelbe Karte. Aber das ist erst einmal egal. Borussia Mönchengladbach hat das 2:1 erzielt. Und die Römer, die stehen schon mit allen Mann auf der Mittellinie. Und die wissen, uns bleiben jetzt vielleicht noch 60 Sekunden, vielleicht 90 Sekunden. Der Schiedsrichter wird sicher noch mal was oben drauf packen, denn die 5 Minuten sind längst vorbei hier in der Nachspielzeit. 5,5 sind vorbei. Jetzt kommt noch mal der weite Schlag an den Strafraum von Borussia Mönchengladbach. Jetzt müssen sie versuchen, das zu verteidigen. Und der Ball geht von einem römischen Füßchen über die Seitenauslinie. Und deswegen gibt es den Einwurf für die Gladbacher. Und plötzlich haben die alle Zeit der Welt, um diesen Einwurf auszuführen. Stefan Leiner, der schleicht da jetzt hin zum Ball, wird gleich den Einwurf ausführen. Mann, ist das ein Ding, Borussia Mönchengladbach mit dem 2:1. Und damit haben sie auch den besseren direkten Vergleich gegenüber den Römern. Jetzt ist das Spiel vorbei. Gladbach mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit gewinnt gegen den AS Rom mit 2:1.
Ja, der erste Sieg also für Borussia Mönchengladbach in dieser Europa-League-Saison. Damit steht die Tür zur Zwischenrunde natürlich wieder weit offen. In der anderen Partie zwischen Wolfsburg und Gent steht es immer noch 1:3 für Gent. Deshalb schauen wir erstmal zum dritten Spiel mit deutscher Beteiligung heute Abend. Dort unterlag Eintracht Frankfurt nämlich bei Standard Lüttich durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:2. Philipp Hofmeister berichtet.
Maximales Drama in Belgien. In der letzten Minute der Nachspielzeit verliert Eintracht Frankfurt dieses Europa-League-Gruppenspiel mit 1:2 bei Standard Lüttich. Alles hatte sich schon auf ein Unentschieden eingestellt hier in Belgien. Standard Lüttich war kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gegangen. Philipp Kostic hatte für die Eintracht per Freistoß nach gut einer Stunde ausgeglichen. Doch in der letzten Minute der Nachspielzeit vergab erst Kostic auf der einen Seite den Frankfurter Siegtreffer. Und dann traf Lüttich im Gegenzug auf der anderen Seite durch den eingewechselten Lestien zum 2:1 Endstand. Die Eintracht verpasst damit nicht nur die vorzeitige Qualifikation für die K.O.-Phase, sondern sie verpasst auch eine wesentlich angenehmere Ausgangssituation in ihrer Gruppe, in der jetzt wieder alles offen ist.
Jürgen Klinsmann kehrt in die Bundesliga zurück und bekommt einen Sitz im Aufsichtsrat von Hertha BSC Berlin. Das bestätigte Klinsmanns Berater am Abend. Klinsmann soll am Samstag erstmals öffentlich auftreten. Zum Abschluss der 5. Welt-Anti-Doping-Konferenz wurde der Pole Witold Banka heute offiziell zum künftigen Präsidenten der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gewählt. Banka war der einzige Kandidat, die Wahl heute also reine Formsache. Jan Palukat.
In Katowice hat der frisch gewählte künftige WADA-Präsident, der Pole Witold Banka, abermals ein Bekenntnis zu harten Reaktionen gegenüber Russland abgegeben, sollten sich die Datenmanipulationsvorwürfe erhärten. Banka, der für den Wechsel an die WADA-Spitze sein Amt als polnischer Sport- und Tourismusminister abgibt, mahnte, es gehe jetzt um die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit der Agentur. Deren scheidender Präsident Craig Reedy war wegen seiner für Kritiker zu weichen Haltung gegenüber Russland angegriffen worden. Auch ist Reedy zugleich Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee und gilt deswegen vielen als befangen. Banka hingegen ist nicht durch eine solche Doppelrolle belastet. Die WADA reformierte auf ihrer Konferenz in Katowice indes auch den Anti-Doping-Code, das Regelwerk der Organisation, dessen neue Vorschriften 2021 in allen Ländern verbindlich werden sollen. Auch will die Agentur die Mitsprache der Athleten beim Anti-Doping-Kampf verbessern und brachte dazu eine Reform auf den Weg. Witold Banka verspricht, mehr Geld für die finanziell eher mäßig ausgestattete WADA einzuwerben. Ein aus Mitteln privater und öffentlicher Sponsoren gespeister Solidaritätsfonds soll laut Banka Testlabors in alle Winkel der Welt bringen. Er erinnerte daran, dass bei der Olympiade 2016 jede 10. Medaille an Sportler aus Ländern ging, in denen es keine oder nur eine unzureichende nationale Dopingabwehr gibt.
Ja, und bereits vor der Anti-Doping-Konferenz hatte der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur, Juri Ganus, für Aufsehen gesorgt. Er sprach zuletzt davon, dass die Daten, die der WADA aus dem Moskauer Doping-Labor übermittelt wurden, teilweise absichtlich verfälscht wurden. Die Verantwortung dafür trage nach Ganus das russische Sportministerium unter Minister Pavel Kolobkow. Der streitete die Vorwürfe heute allerdings ab. Sabine Stöhr mit den Einzelheiten.
Bei einer Pressekonferenz im Nachklang des WADA-Anti-Doping-Treffens in Katowice sagte der russische Sportminister, die Manipulationen, von denen der Rosada-Chef Juri Ganus spricht, gab es nicht. Stattdessen verwies er auf technische Probleme, die seien eine Erklärung für die abweichenden Ergebnisse des Moskauer Labors. Im Einzelnen würde das demnächst ein Treffen von IT-Experten und der WADA aufklären. Die offenbar manipulierten Daten aus dem zuständigen Moskauer Labor sind Grund für ein neues Verfahren der Welt-Anti-Doping-Agentur gegen die russische Rosada, die Daten übermittelt hat. Die Daten sollen das Ausmaß des in Russland laut McLaren-Bericht systematisierten Doping-Programms im Zeitraum von 2012 bis 2015 belegen. Damals sollen Positiv-Tests systematisch vertuscht worden sein. Sollte sich der neue Manipulationsverdacht bestätigen, könnte das damit enden, dass Russland von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen wird. Der Chef der unabhängigen russischen Anti-Doping-Agentur Rosada, Juri Ganus, hatte sich zuletzt mehrmals ungewöhnlich kritisch gegenüber den Sportfunktionären und auch Behörden in Russland geäußert. Der russische Sportminister Kolobkow dagegen lässt sich von all dem nicht aus der Ruhe bringen. Er geht weiter davon aus, dass im kommenden Sommer ein russisches Olympiateam in Tokio mit rund 400 Sportlern vertreten sein wird.
Ja, und wir schauen nochmal zum Fußball. Wolfsburg verliert also mit 1:3 gegen Gent in der Europa League. Michael Augustin berichtet.
Der VfL Wolfsburg verliert sein Heimspiel in der Europa League gegen die KAA Gent mit 1:3. Das Ganze vor rund 12.000 Zuschauern in der VfL Arena. Und die sahen starke erste 20 Minuten der Gastgeber mit einem Tor von João Victor in der 20. Minute. Danach verwaltete der VfL diesen Vorsprung gegen im ersten Durchgang harmlose Belgier. Aber mit eklatanten Abwehrfehlern brachte der VfL Wolfsburg in der zweiten Halbzeit den Gegner wieder ins Spiel. In der 50. Minute der Ausgleich durch Jaremschuk. Der hatte im Hinspiel beim 2:2 schon beide Tore für Gent erzielt. Weitere Treffer folgten. Depoitre 1:2, Engadeu 1:3 und da war das Spiel dann nach 76 Minuten entschieden. Eine ganz schwache Vorstellung des VfL Wolfsburg hier in der Europa League.
Beim Deutschlandcup in Krefeld gewann die deutsche Eishockeynationalmannschaft heute Abend gegen Russland. Burkhard Hupe.
Das war wirklich ein starkes Stück dieser bunt zusammengewürfelten deutschen Eishockeynationalmannschaft. Sie besiegt Russland zum Auftakt des Deutschlandcups mit 4:3. Knapp, aber verdient. Und das ist das nächste überraschende Moment, was man von hier verkünden kann. Vor 3.500 Zuschauern haben die Deutschen 10 Minuten gebraucht, um reinzufinden in diese Partie. Wurden dann immer besser, erspielten sich große Möglichkeiten und jubelten dann im Schlussabschnitt, als Felix Schütz, der ehemalige Kölner, die Kelle in einen Querpass von Bittner reinhielt und den Weg ins Tor fand. Danach rannten die Russen an, aber sie fanden die Lücke nicht mehr. Und Deutschland feiert also einen Superstart in dieses Vier-Nationen-Turnier, schlägt Russland mit 4:3.
Ja, und das war es auch schon mit Sport aktuell. Mein Name ist Raphael Späth und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.